Ihr hört das Politur-Spezial auf der 97.1. Anja Steinberg, Rektorin der Heinrich-Heine-Universität, ist hier immer noch zu Gast für ein großes Interview. Ja, das war das Lied, was das Uni-Orchester beim Neujahrsempfang auch für Sie gespielt hat. Auf Ihren Wunsch, glaube ich, war das?
Ja, genau.
Nette Geste, das auf jeden Fall. Wie wurden Sie sonst hier in Düsseldorf aufgenommen? Also nicht nur orchestermäßig, sondern auch sonst?
Sehr, sehr nett, kann ich nur sagen. Sehr, sehr offen, sehr freundlich. Also offen sind mir überhaupt keine Vorbehalte entgegengeschlagen. Man weiß natürlich nie, was noch geredet wird. Da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Aber also ich kann nur sagen, das war großartig.
Und das hat sich jetzt auch bis jetzt so fortgesetzt in den 5 Monaten? Noch keinen bösen Fauxpas gehabt oder noch keine böse Niederträchtige hinter dem Rücken so mitbekommen, oh, die Frau Steinberg hat irgendwas gemacht, was nicht in unserem Sinne ist?
Nein, bisher noch nicht, aber Sie haben es ja auch zu Recht gesagt, ich habe ja erst im November angefangen, das sind jetzt gerade mal 5 Monate. Man hat auch in den ersten 3, 4 Monaten hat das Rektorat noch gar nicht so viel echte Entscheidungen treffen können. Das fängt jetzt an. Und sobald man Entscheidungen trifft, die dann zum Lasten des einen oder anderen gehen, wird das natürlich kommen.
Bevor wir über diese Entscheidungen reden, die da eventuell kommen könnten, gucken wir mal, wie Sie überhaupt Rektorin geworden sind oder was man sowieso hier machen muss, um Rektorin zu werden. Nico Kell hat das einmal für uns herausgefunden.
Politur einmal eins. Wie wird man Rektorin?
Berufswunsch Rektorin bzw. Rektor, das hört man eher selten. Und Rektorin scheint auch kein Ausbildungsberuf zu sein. Deshalb will ich herausfinden, wie man eigentlich Rektorin einer Universität wird. Ich treffe mich daher mit Michael Bauermann, Professor an der Heinrich-Heine-Universität und Vorsitzender des Senats der HHU. Professor Bauermann erklärt, dass die Rektorin, der Rektor, gleichermaßen vom Hochschulrat sowie vom Senat gewählt wird. Zuerst gäbe es allerdings eine Findungskommission, die die Bewerbungen sichte. Die Findungskommission besteht aus Hochschulrat und Senat. Die Findungskommission schlage dann der Hochschulwahlversammlung ihre Favoriten vor. Diese ist dann auch für die Wahl verantwortlich.
Das ist letzten Endes die sogenannte Hochschulwahlversammlung, also der gesamte Senat und der gesamte Hochschulrat. Die entscheiden letztlich gemeinsam darüber, wer Rektorin oder Rektor wird.
Um Rektor bzw. Rektorin einer Universität zu werden, muss man nicht zwingend Teil der Hochschule sein. Professor Baumann nennt allerdings 3 Eigenschaften, die dafür wichtig seien. Erstens sollte man Erfahrung in einer Leitungsposition gesammelt haben. Zweitens sollte man Erfahrung in der Wissenschaft aufweisen können. Und drittens sollte man über ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten verfügen. Und nach Professor Baumann erfüllt Rektorin Anja Steinbeck eben diese Eigenschaften.
Also Erfahrung in einer Führungsposition, Erfahrung in der Wissenschaft und kommunikative Kompetenz. Das mussten Sie also vorweisen, um Rektorin zu werden. Wie wurden Sie denn auf diese Fähigkeiten getestet von der Findungskommission? Wie hat die das rausgefunden?
Das war ein 2-stündiges Gespräch, an dem die Findungskommission und ich teilgenommen haben. Ich glaube, ich würde mal sagen, es waren 16 Personen. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Alles Männer, bis auf eine Frau, das war die Vorsitzende, das war Paulsen, und die haben 2 Stunden abwechselnd mir Fragen gestellt.
Was für Fragen waren das? Was mussten Sie dann da so darlegen?
Natürlich, warum ich mir vorstellen kann, dass ich für das Amt geeignet bin, wie ich die Universität Düsseldorf sehe, welche Pläne ich für die Heinrich-Heine-Universität habe, wie ich selbst meinen Führungsstil beschreiben würde. Welche Dinge nicht gut gelaufen sind in meinem Leben, alles Mögliche.
Alles möglich. Warum haben Sie sich denn entschieden, von der Stelle als Prorektorin in Köln hier dann Rektorin zu werden? Was hat Sie dazu bewogen?
Also das ist ja jetzt keine Entscheidung, dass man man wacht nicht morgens auf und sagt so, ich werde jetzt Rektorin, sondern das ist wirklich ein schleichender Prozess. Und ich habe ja, bevor ich Vizerektorin in Köln wurde, 10 Jahre im Hörsaal gestanden und habe das eigentlich unglaublich gerne gemacht. Also sehr gerne Vorlesungen gehalten, Studierende und Doktoranden betreut. Und dann kam die Frage des damaligen und jetzt immer noch tätigen Rektors in Köln, ob ich mir vorstellen könnte, Vizerektorin zu werden. Und dann habe ich darüber nachgedacht und, weil ich neugierig bin, mir gedacht, das probiere ich mal aus. Er hat auch gesagt, und wenn ich das ganz grausam fände, dann könnte ich auch nach 2 Jahren zurücktreten. Und dann habe ich angefangen und ich muss sagen, ich habe sehr viel Freude an dem Amt gehabt. Und ich glaube, das hat auch Herr Bauermann eben vergessen. Die drei Sachen, die er genannt hat, stimmen natürlich, aber man muss auch wirklich Freude an der Sache haben. Und ich habe ganz viele Kollegen, die gesagt haben, oh, du tust mir so leid, du bist Prorektorin und hoffentlich ist das Amt bald vorbei. Und ich habe mir gesagt, ich finde es eigentlich wunderbar. Und als dann mein Amt auslief, dann hatte ich mich eigentlich darauf vorbereitet, in die Wissenschaft zurückzukehren. Und da kam dann ein Anruf aus Düsseldorf, ob ich mir vorstellen könnte, in Düsseldorf Rektorin zu werden. Und da habe ich dann das erste Mal eigentlich darüber nachgedacht, ob ich mir das auch vorstellen könnte. Mein Plan war eigentlich, an meinen Lehrstuhl zurückzugehen.
Dann, ja. Wie lange hat das dann gedauert, bis Sie dann gesagt haben, ach ja, das könnte
ja,
ich mir
dann,
vorstellen?
Ja, dann sagen die, können Sie sich vorstellen, sage ich, ja, das kann ich schon. Ja, dann bewerben Sie sich mal, dann macht man das. Dann wird man eingeladen, dann denkt man immer noch, wer weiß, ob das klappt. Und um nicht zu enttäuscht zu sein, denkt man, das kann ja auch nicht klappen. Und dann ist auch alles wunderbar in Köln. Und dann kam eben der Anruf, die Findungskommission hätte sich für mich entschieden. Und von dem ersten Anruf bis zu dieser Entscheidung, das waren 8 Wochen, 10 Wochen oder so.
Wissen Sie, gegen wen Sie da angetreten sind? Also wen Sie da auch ausgestochen haben, wissen Sie das? Ja, da
nein.
Wissen Sie nicht. Ich habe nämlich eine Frage bekommen von der Studentin Carla Reuter. Die hat gefragt, haben Sie manchmal das Gefühl, sich als Frau in der Arbeitswelt stärker durchsetzen zu müssen als Männer? Jetzt haben Sie gerade beschrieben, die Findungskommission bestand aus 15 Männern und einer Frau. Ja, haben Sie dieses Gefühl, dass Sie mehr ackern mussten als Männer für die Position, wo Sie jetzt sind?
Also ich habe meine berufliche Tätigkeit nie als ackern empfunden, sondern ich habe das immer mit sehr viel Freude gemacht. Also was man sicher sagen kann, ist, dass ich, da ich ja Familie und 2 Kinder habe, sicherlich da mehr belastet war als ein Mann, der total den Rücken frei gehalten bekommt von seiner Frau. Also ich habe schon dann sehr viel abends noch gearbeitet, wenn die Kinder im Bett waren. Also aus meinem beruflichen oder aus meiner privaten Situation heraus. Die Frage zielt aber, glaube ich, eher darauf ab, ob man sich sozusagen in einer Sitzung, wenn nur Männer um einen herum sind, ja, das Gefühl habe ich sehr wohl, dass wenn in Sitzungen Männer was sagen, dass dann doch in der Regel, ist immer in der Regel, es gibt immer Ausnahmen, mehr Gewicht hat und man dann doch nachdrücklicher seine Position vertreten muss. Und ja, ich glaube schon, dass es Frauen immer noch etwas schwieriger haben, in Führungspositionen zu kommen.
Ändert sich das vielleicht auch gerade oder ist das immer noch ein stetiger Kampf?
Also was ich mitbekommen habe von den jungen Studierenden, also von den weiblichen Studierenden, ist, dass da schon sehr viele jetzt sehr selbstbewusst sind und sehr früh ihre Karriere vor Augen haben. Aber sie werden dann doch manchmal eben ausgebremst, wenn die berufliche Entscheidung wenn die familiären Entscheidungen dann eben anstehen. Also ein Beispiel, wenn sie junge Erstsemester in Jura fragen, was sie werden wollen, dann sagen die Jungs, oh, Partner in der Großkanzlei, Richter am Bundesgerichtshof und so weiter. Und die Mädchen, also wenn ich das Examen bestehe, dann könnte ich mir vorstellen. Also sie sind wesentlich selbstkritischer und die bremsen sich dadurch auch zum Teil selbst aus.
Sie haben sich nicht ausgebremst, Sie sind Rektorin geworden. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen Sie den lieben langen Tag? Einen kurzen Impuls, was so eine Rektorin, was die Aufgaben einer Rektorin sind, das bietet Dennis Redberg. Wir werden dann noch näher drauf sprechen, wie so ihr praktischer, wirklicher Lebensalltag aussieht.
Politur 1x1. Was macht eine Rektorin?
Rektor kommt aus dem Lateinischen und heißt zu Deutsch leiten. Das ist auch die Hauptaufgabe eines Rektors oder wie in unserem Falle einer Rektorin. Sie repräsentiert die Universität und lenkt die Uni in die nach ihrer Ansicht erforderliche Richtung von Lehre und Forschung. Eine Rektorin ist zudem meistens selbst Professorin, wird aber von den Lehrvorgaben entbunden. Konkret heißt das, eine Rektorin braucht keine Vorlesungen oder Seminare zu geben. Zu unterscheiden ist der Beruf der Rektorin von dem Beruf des Kanzlers. Ein Kanzler hat nämlich die Aufgabe, die finanzielle Situation unter Kontrolle zu haben und die Uni zu verwalten. Eine Rektorin muss daher mit allen Gremien eng zusammenarbeiten.